Ich verlese uns am ersten Sonntag im neuen Jahr einen Text aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament unter dem Gesamtthema Der alte Gott im neuen Jahr. Im Alten Testament Hosea 10, Verse 1 bis 3 und 12, da heißt es, Israel ist ein üppig rankender Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber je mehr Früchte er hat, desto mehr Altäre machen sie. Wo das Land am besten war, da richteten sie die schönsten Steinmale auf. Ihr Herz ist falsch. Nun wird sie ihre Schuld treffen. Ihre Altäre sollen zerbrochen und ihre Steinmale zerstört werden. Schon müssen sie sagen, wir haben keinen König, denn wir fürchteten den Herrn nicht. Was kann uns der König nun helfen? Sät Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. Pflüget ein neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Und in Johannes 6, Abvers 26 spricht der Herr zu denen, die ihm nachfolgen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben, die wird euch der Menschensohn geben. Denn auf dem ist das Siegel Gottes, des Vaters. Da fragten sie ihn, Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Im Hebräerbrief lesen wir auch den Hinweis, und ich denke, das ist sehr wichtig, zu Beginn eines neuen Jahres, wo man vielleicht im alten Jahr im Gewohnheitsgleise verfallen ist des Glaubens, alles verlief irgendwie ruhig und schön, ohne zu bemerken, dass man in eigene Wege abgeglitten ist, sich vielleicht eigene Altäre aufgerichtet hat, einen eigenen Gott vorgestellt hat, eine eigene Frömmigkeit praktiziert hat und glaubte, auf dem richtigen Weg zu sein. Dort wird aber bereits gesagt im Hebräerbrief, Denkt daran, Jesus Christus gestern und heute ist derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Dasselbe Kriterium im Alten Testament wie im Neuen Testament, die Möglichkeit, sich durch fremde Lehren umtreiben zu lassen. Hier im Alten Testament waren die fremden Lehren andere Gottesaltäre, neben Gott noch einen Gott, eine Lehre neben der Bibel. Und wie leicht schleicht sich das in unser Leben ein. Wie leicht machen wir uns einen Altar der Anbetung, der nicht zentral auf Jesus Christus allein ausgerichtet ist, sondern auf eine persönlich erdachte und liebgewordene Frömmigkeit, von der man sich führen, bewegen, streicheln lässt. Und vorgaukeln lässt, dass man auf dem richtigen Weg ist. Was gibt es für ein Sammelsurium an christlichen Elementen in unserer Welt? Wir haben ja gerade jetzt diesen Streit darum, ob man das Evangelium in den Schulen verkündigen sollte, weiter verkündigen sollte, ob es ein Wahlpflichtfach werden darf. Oder ob man es heraustut. Wir haben doch eine andere Weltanschauung. Der Humanismus, Das Denken ist doch wichtiger als der Glaube. Verstehen wir? Und das zieht in die christlichen Kreise mit ein. Gott will uns am Anfang des neuen Jahres deutlich machen, wozu wir berufen sind und wer wir eigentlich waren. Dem Volke Israel wurde das immer wieder deutlich gemacht. Pflüget ein neues, solange es Zeit ist. Sät Gerechtigkeit und erntet Liebe. Kehrt zurück zu dem alten Gott. Kehr du vielleicht innerlich auch zurück zu deinem Heiland. Wenn wir die Berufung des Volkes Israel anschauen, in Abraham, können wir zunächst überhaupt kein Motiv Gottes erkennen, warum er ausgerechnet diesen Mann, dieses Volk erwählt hat. Wir können auch kein Motiv direkt erkennen, warum ausgerechnet Gott mich und dich erwählt hat. Ist Israel denn besser als alle anderen Völker? Bist du und ich, sind wir besser als die anderen, dass sich Gott über uns erbarmte? Ganz im Gegenteil. Wir lesen es auch in der Schrift, schon im ersten Buch Mose, dass Israel im Grunde genommen überhaupt keine in der kultivierten Welt Werte, gute Werte aufzuweisen hatte. Als nämlich später Jakob mit seinen Söhnen dem Aufruf des Sohnes Josef, der nach Ägypten verkauft worden war, folgte, nach Ägypten zu kommen, schärfte Josef seinen Brüdern ein, dem Pharao mitzuteilen, dass sie nur Viehhirten sind. Und wir lesen in der Bibel, 1. Mose 46, 34, solche Leute sind ein Greuel vor den kultivierten Menschen. Also welch ein Vorzug. Ach, ihr seid bloß Viehhirten, ihr seid so einfache Leute. Mit euch können wir gesellschaftlich überhaupt keinen Kontakt haben. Geht mal nach Gosen mit eurem Vieh. Denn es war ein Greuel, in der Gesellschaft mit so niedrigen Leuten verkehrt zu haben. Gott will uns zeigen, so wie seinem Volk Israel auch, schaut, ihr seid erwählt, nicht weil ihr besser seid als die anderen, nicht weil ihr größere Qualitäten habt, sondern weil ich mich über euch erbarmt habe. 5. Mose 7, Vers 7, nicht hat der Herr euch angenommen und erwählt, darum, dass euer mehr wäre als alle Völker. Du bist sogar das Kleinste unter allen Völkern, die auf Erden sind. Und so sollen wir uns auch erkennen. Wir sind in Wahrheit die Geringsten in der Welt, nicht die Besseren, sondern die Einfachsten. In den Augen der Kultur die unterste Stufe. Und dennoch hat Gott sich über uns erbarmt. Er kam zu uns Sündern, durch und durch verderbt, nichts Gutes an uns. Und nun sollen wir erkennen, er hat uns dennoch geliebt. Nicht die Größe des Volkes war entscheidend, dass es erwählt worden ist. Nicht die Qualität stach hervor, dass Israel von Gott gebraucht wurde, sondern Gott suchte ein Gefäß, das er für sich einsetzen durfte und wollte. Er suchte ein Gefäß, das er gebrauchen kann. Und so auch wir am Anfang eines neuen Jahres sollen neu erkennen, was der Herr Jesus in Johannes 14 sagt. Wer mein Wort hat und hält es, der liebt mich. Und zu dem komme ich und mache Wohnung. Ich suche nur Gefäße, will der Herr Jesus sagen. Nichts anderes. Ich suche keine Leute, die selbstständig für mich arbeiten wollen. Ich suche Gefäße, die ich gebrauchen kann, wie ich will, spricht der Herr. Israel war davon abgewichen. Vielleicht auch wir. Israel hatte sich Nebenaltäre gemacht. Sie wurden sehr gesegnet mit materiellem Gut. Gott schaute bei Abraham nicht nach seinem äußeren Zustand, sondern nach seinem Herzen. Als er ihm den Sohn der Verheißung deutlich machte, aus dir sollen Völker kommen, heißt es von Abraham, er glaubte dem Herrn. Und das war das Entscheidende. Und als er auch merkte, dass seine äußeren Zustände und Umstände immer schwieriger wurden, so dass die Verheißung Gottes eigentlich nicht in Erfüllung gehen könnte, ob seines Alters und das Alters seiner Frau, hielt er dennoch an Gottes Wort fest. Wir lesen im Neuen Testament von ihm, er hat geglaubt auf Hoffnung, da überhaupt nichts zu hoffen war. Er hat geglaubt auf Hoffnung, auf dass er würde ein Vater vieler Völker. Wie geschrieben steht, so soll dein Same sein. Und er wurde Freund, Vertrauter Gottes genannt. Die Zielsetzung Gottes mit den Seinen ist, mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde, dass er es einsetzen kann nach seinem Willen. So lesen wir auch im 8. Vers des 7. Kapitels aus dem 5. Buch Mose. Der Herr hat euch nicht erwählt darum, dass ihr besser seid, sondern darum, dass er euch geliebt hat und dass er seinen Eid hielte, den er den Erzvätern geschworen hat. Du bist ein heiliges Volk, spricht der Herr, deinem Gott, und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist. Oh, es schauert uns, wenn wir die Worte aus dem Propheten Hosea lesen. Wie viele Altäre habt ihr gemacht? Bist du nicht mein Eigentum, Israel? Und so könnte der Herr Jesus auch am Anfang des neuen Jahres zu uns sprechen. Bist du nicht mein Eigentum? Wo bist du hingewandert? Wie hat sich dein Glaubensleben gestaltet? Durfte ich es bewegen oder hast du es selbst bewegt? Wo bist du gelandet mit den Gaben, die ich dir gegeben habe? Hast du sie zum Selbstzweck eingesetzt? Hast du dich daran gefreut? Oder hast du sie zu meiner Ehre einsetzen wollen? Nun Israel, so heißt es in 5. Mose 10, Vers 12, was fordert denn der Herr, dein Gott, von dir? Als allein das, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst, dass du ihn liebst und dass du ihm dienst, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. In dieser Weise segnete Gott sein Volk und es ist uns ja zum Vorbild gegeben. In 1. Korinther 10 spricht der Apostel Paulus, was da geschehen ist, ist uns auch zum Vorbild geschehen, dass wir nicht in dieselbe Art und Weise abfallen, wie es Israel leider oft passierte. Dass wir denselben Zuruf in der Gemeinschaft mit Gott zu leben hören. Gott hielt sich an sein Wort. Er segnete sein Volk. Er führte sie aus der Knechtschaft Ägyptens. Er führte sie 40 Jahre durch die Wüste. Brachte sie in das Land, wo Milch und Honig fließt, genau wie er es gesagt hat. Er schenkte ihnen Häuser, die sie nicht gebaut haben. Voll allen Gutes und voll aller Güter, die sie nicht angesammelt hatten. Er schenkte ihnen Brunnen und Wasser. Er schenkte ihnen Weinberge und Ölberge, so dass sie genug zu essen hatten und satt wurden. Und zu Josua und durch Josua wurde dann offenbar gesagt, so gab der Herr Israel alles Land, das er geschworen hat, ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen's auch ein und wohnten darin. Und der Herr gab ihnen Ruhe von allen umher, wie es ihren Vätern geschworen hatte. Es fehlte an gar nichts an allem Gut, das der Herr dem Hause Israel verheißen hatte. Es kam alles. Nirgend war irgendein Mangel zu sehen. Und dennoch driftete Israel ab. Israel ist ein ausgebreiteter Weinstock, der seine Frucht trägt, doch so viel Früchte er hätte und hat, so viel Altäre hat er gemacht. Unbegreiflich, unbegreiflich. Voller Segen des Herrn ist da. Und die Gelüste, ein Nebengedanken und Nebenaltar einzurichten, sind dennoch vorhanden. Liebe Geschwister, wir sind nicht ungefährdeter als das Volk Israel. Jesus Christus ist unwandelbar. Er sagt, er ist bei uns alle Tage, aber der Teufel ist auch unterwegs. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, um dich und mich zu verschlingen. Glaubst du das? Weißt du das? Berücksichtigst du das noch für dich? Das müssen wir uns einfach fragen am Anfang des Jahres, damit wir nicht in vielleicht falsch gewohnten Gleisen weiterfahren in diesem Jahr, sondern uns zurückrufen lassen in die enge Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Viele driften in unserer Zeit ja ab, weil sie ein geteiltes, getrenntes Herz haben. Sie verlaufen sich in die charismatischen Bewegung, in die ökumenische Bewegung und vielleicht sogar in die Allversöhnung. Und wissen nicht, dass das heidnische Kulte sind. Das Herz ist zertrennt. Wir müssen es manchmal leider mit anschauen und weinen innerlich darüber und können das nicht ändern, wenn sich die Menschen nicht zurückrufen lassen zu Jesus Christus allein. Sie setzen oft ihre Vernunft, was sie denken können, über den Glauben. Und was sie nicht denken können, nehmen sie im Glauben nicht an. Aber Gott sucht den Glauben, nicht unser Denken, nicht unsere Vernunft. Paulus schreibt auch, die Vernunft soll gefangen genommen werden unter dem Gehorsam Christi. Wir glauben an Jesus, nicht wir denken und verstehen Jesus. Wir glauben an sein Wort, nicht wir verstehen es, sondern wir folgen im Glauben, nicht im Erkennen durch den Verstand. Das kommt ja alles aus dem Heidentum. Schon 800 Jahre vor Christus gab es ja diese Bewegung der Gnosis, der Erkenntnis, ja, des Verstandes, Glauben. Wir müssen alles erkunden und so wie wir denken, muss es sein. Aber das war schon im Paradies so. Gott sagt, wenn ihr esst von dem Baum, werdet ihr sterben. Der Teufel sagt, ihr werdet nicht sterben. Na, wer hat denn nun recht? Und wenn Gott sagt, dass wer nicht an Jesus Christus glaubt, ewig verloren geht. Und der Teufel sagt, du gehst nicht verloren, wer hat denn nun recht? Jesus Christus hat recht. Wir glauben total seinem Wort und müssen dahin zurückgerufen werden und den geistigen Irrtümern Ade sagen. Es sind Götzenaltäre, die Gemeinde Jesu verzerren und verführen. Auch im Blick auf die charismatische Bewegung, man kann ja nicht immer darüber reden, aber es ist eine große Verführungskraft, die schon durch lange Zeit vorhanden ist und die Gläubigen abziehen will. Und da kommen ja dann diese unbiblischen Phänomene, Begleiterscheinungen heraus. Wenn jemand von diesem falschen Geist erfasst wird, dann kommt er ins Zittern und Beben, ins Weinen und Lachen, haben wir alles erlebt. Solche Menschen habe ich alle erlebt. Und ich dachte erst, sie weinen aus Buße. Nein, nein. Sie haben einen Heulgeist gekriegt durch den falschen Geist. Ein falsches Zittern, nicht aus Ehrfurcht vor Gott, sondern weil sie besessen wurden von dieser Geistertaufe und rücklings umfielen. Und dann die teuflischen Nachahmungen bei sich beherbergten in diesem falschen Zungenreden, prophetischer Rede, Krankenheilung, Wundertun. Liebe Geschwister, das sind alles Gefahren, die handgreiflich in unserer Zeit leben und die, wenn möglich, auch die Gläubigen alle einholen wollen. Wir sind immer noch sehr dankbar für die 56 gestandenen gläubigen Männer, die im letzten Jahrhundert diese Berliner Erklärung unterschrieben haben und deutlich gesagt haben, sie haben kein Blatt vor den Mund genommen. Sie haben gesagt, diese Pfingstbewegung, das ist nicht ein Geist von oben, sondern von unten. Und die sogenannten Geistesgaben haben sich nachträglich als Besessenheitszustände erwiesen. Das sind Fakten, mit denen wir hier zu tun haben in unserer Zeit. Und so auch mit dem ökumenischen Geist. Die charismatische Bewegung soll die Befriedigung des Leibes bringen. Die ökumenische Bewegung, Befriedigung der Seele durch mitmenschliches Zusammenführen. Und die Wiederbringungslehre soll Befriedigung des menschlichen Geistes geben. Und nichts von diesen Dingen dient wirklich im Glauben dem Herrn Jesus Christus. Es sind falsche Götter. Es sind Altäre, die zum Verderben führen. Ihr Herz ist zertrennt, spricht der Herr. Ihr Herz ist gespalten. Und wir lesen ja auch in 1. Könige 18, wie mit großem Weinen der Prophet Elia vor das Volk Israel treten musste und im Auftrag Gottes sagen musste, wie lange hinkt ihr auf zwei Seiten? Ist der Herrgott, folgt ihm nach? Ist Baalgott, folgt ihm nach? Ja, sie wollten alle beide. Sie wollten sowohl als auch. Religiöse Vermischung. Aber Gott lässt das nicht zu. Jesus Christus will uns ganz. Wie lange hinkt er auf beiden Seiten? Israel hatte von den reichlichen Gnadengaben und Segnungen genossen und gegessen und ist satt geworden. Nicht, dass die Segnungen nicht genossen werden durften, aber sie hatten einen bestimmten Zweck. Denn der Herr sagte, wenn dich nun der Herr in das Land bringen wird, so dass du essen und trinken wirst und satt wirst, dann hüte dich, dass dich nicht dein Herz verlässt. Dann hüte dich, dass du meiner nicht vergisst. Oh ja, auch das ist eine Gefahr, liebe Geschwister, wenn es uns gut geht, vergessen wir leicht das Kreuz von Golgatha. Vergessen leicht die Schande, die auf Jesus um unseretwillen gelegt wurde. Den Tod, den er um unseretwillen erdulden musste. Die Schmach. Vergessen leicht, dass es um uns ging, dass er all dies erdulden musste und dass wir nur durch ihn aus den Fängen des Satans gezogen worden sind. Denn alle mussten dem Diktat des Teufels dienen. Wissen wir das noch? Als wir Jesus noch nicht gehörten, waren wir Knechte des Teufels. Der hat uns nicht gefragt, ob wir ihm dienen wollen. Er hat uns benutzt. Wir mussten ihm dienen. Alle müssen ihm dienen, die nicht den Schutz Jesu Christi haben. Sie sind Diener der Finsternis und der Sünde. Wenn du satt geworden bist, spricht der Herr, dann pass auf, dass du nicht den Herrn vergisst, sondern du sollst ihm dienen, vielmehr noch, wenn du gesegnet wurdest, ihn fürchten und sollst nicht anderen Gedanken und Göttern nachwandeln. Israel vergaß, dass es ein persönliches Eigentum des lebendigen Gottes sei. Und statt dem Herrn zu danken und tiefere Hingabe zuzulassen, konzentrierte es sich auf den bloßen Erhalt des natürlichen Lebens. Wir kennen das ja auch. Herr Jesus, segne mich hier, segne meine Wohnung, segne das, nicht? Erhalt des natürlichen Lebens. Es ist nicht mehr die Frage, ob ich dadurch dem Herrn diene, sondern Hauptsache mir wird gedient. Und dann kommen wir in Orientierungslosigkeit wie Israel auch. Wir fragen uns am Anfang eines neuen Jahres, was haben wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, getan? Was wollen wir mit den Gaben, die er uns gegeben hat, tun? Wir waren nichtig in unseren eigenen Augen. Wir kamen weinend zum Herrn. Wir hatten nichts zu bringen, außer Sünde. Und der Herr sagt, komm her zu mir. Ich will dich erquicken. Ich will dir alles geben, was zu einem guten Leben dient. Und er schenkte uns die Gabe des Heiligen Geistes. Und darin die Segnungen seines Wesens. Er schenkte uns Liebe. Er schenkte uns Frieden. So dass wir ihn preisen konnten und sagen konnten, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Aber wo ist der Ausfluss? Die Liebe Gottes wurde ausgeschüttet in unser Herz hinein. Wir empfingen auch materielle Güter. Wir bekamen Menschen zur Seite, in der Ehe, in der Gemeinde. Unser Berufsleben wurde geleitet durch den Herrn. Wir haben eine Wohnung, Einrichtungen. Ja, das ist ja alles die Güte des Herrn. Manche sogar ein Auto. Wenn man älter wird, vielleicht sogar auch eine Versorgung, eine Rente. All diese Dinge, liebe Geschwister, können zu fremden Altären werden. Meine Familie kann ein fremder Altar werden, wenn sie nicht mehr durch uns im Gebet vor den Herrn getragen wird. Mein Beruf kann ein fremder Altar werden, wenn ich ihn nicht mehr ausübe um Jesu Willen. Meine Wohnung kann ein fremder Altar werden, wenn ich es nur als meine persönliche Heimstätte betrachte und nicht als ein Geschenk des Herrn. Mein Auto kann ein Götze werden, fremder Altar, wenn ich es nicht gebrauche aus der Gegenwart des Herrn. Meine Geldbezüge können fremde Altäre werden, wenn ich das Geld nicht verantwortlich vor dem Herrn verwalte. Wozu gab der Herr uns all die Segnungen? In Johannes 15 sagte er deutlich zu seinen Jüngern, und das ist so ein Wort, was mich auch immer wieder stark bewegt, und ich mich dann innerlich zurückrufen lassen muss in die Gegenwart des Herrn, da sagt der Herr, du hast mich nicht erwählt. Das können wir für uns in Anspruch nehmen. Keiner von uns hat Jesus erwählt. Keiner. Sondern Jesus sagt, ich habe dich erwählt. Ihr habt mich nicht erwählt. Ihr wolltet mich überhaupt gar nicht haben. Weil ich gar nicht zu euch passe. So könnte Jesus gesagt haben. Aber ich habe euch dennoch aus Güte und Gnade erwählt und zu mir gezogen. Warum? Damit ihr hingeht und Frucht bringt, solche, die da bleibt. Darum, das steht in dieser Beziehung. Das muss uns wieder ins Herz kommen. Wir haben Jesus überhaupt nie erwählt, sondern er hat uns erwählt. Mit der Maßgabe für ihn Frucht zu bringen. Das ist Leben mit Gott. Israel hat es vergessen. Gehen wir kurz auf diese Geschenke des geistlichen Lebens ein. Wir haben Liebe empfangen, weil Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt. Frieden und Freude, nicht deswegen, damit wir persönlich zur Ruhe kommen allein und dass wir friedvoll leben können in der Erdenzeit, sondern wir haben Frieden bekommen, dass wir Christus darin dienen. Denn in Römer 14 steht ja auch, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede. Und wer darin dient, der ist dem Menschen gefällig und ehrt Gott. Frieden haben wir bekommen zum Dienen, nicht zum Selbstverbrauch. Merken wir, Israel hat den Segen für sich selbst verbraucht, Altäre gebaut, Alternativen zu dem Leben mit Gott. Unsere Hoffnung soll gefestigt werden allein auf die Zusagen des lebendigen Gottes. Wir haben Geduld bekommen als Geschenk. Warum? Damit wir besser mit den Dingen des Alltags umgehen können? Nein, zum Dienen. Die Geduld soll dienen in den Trübsalen, in den schwierigen Situationen. Im Römer 5 heißt das auch, wir rühmen uns der Trübsale. Wir wollen sie nicht vermeiden. Wir rühmen uns ihrer. Warum? Weil sich darin der Dienst der Geduld erzeigt. Der Geduld, die Gott geschenkt hat. Wir merken, all diese Geschenke sind ein Dienstgeschenk, eingesetzt zur Ehre Gottes. Freundlichkeit, Gütigkeit ist uns gegeben. Nicht deshalb, dass wir dadurch mit niemandem in Konflikt kommen, sondern diese Früchte sollen Ausfluss der gewinnenden Liebe sein. Die Freundlichkeit soll dienen zum Einladen zu Jesus. Freundlichkeit schlechthin ist nicht Nütze. Sie hilft nicht, sie bringt nichts Gutes hervor. Sie schafft vielleicht nur, dass man sich nicht zu stark aneinander reibt. Aber Frucht bringt es nicht. Seid untereinander deswegen freundlich und herzlich, damit ihr vergeben könnt einander, so wie Gott euch. Merken wir, welche Beziehung das haben muss? Und daher lädt der Herr uns ein und sagt, lasst euer Herz doch nicht zertrennt sein. Ich bin der Unwandelbare, ihr gehört mir und ich will euer Leben bestimmen zum Guten. Und die alles überragende Liebe Gottes ist uns nicht nur gegeben, dass wir des Herrn Nähe, Wärme, ich sage mal dieses Wort, das Kuschelige, empfinden. Ja, wir wollen uns so gerne in Gott einkuscheln. Ist auch gut, aber das ist nicht das Eigentliche, sondern sie ist uns gegeben, damit Frucht für die Ewigkeit zur Ehre Gottes daraus entsteht. Dass sichtbar wird, das Unmögliche wird möglich, so wie die Jahreslosung heißt. Was bei Menschen unmöglich ist, was ist unmöglich? Die Feinde zu lieben. Ist bei Gott möglich. Darum ist die Liebe gegeben. Um Gottes Möglichkeiten offenbar werden zu lassen. Denn die Liebe Gottes, die in unser Herz geschüttet ist, hat eine außerordentlich große Dienstqualität. Von ihr heißt es, sie verträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Oh, liebe Geschwister, ist es das, was wir in diesem Jahr suchen? Dass diese Qualität hervorkommt? Dass sie sichtbar wird? Dass dadurch der Herr geehrt wird? weil er diese Liebe geschenkt hat, denen, die er zu seinem Eigentum gemacht hat. Und hier verstehen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, daran wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört. Wenn diese meine Liebe in euch und durch euch pulsiert. Erkennungszeichen. Es geht also nicht um menschliche Gaben, sondern um die Geschenke und Segnungen Gottes, die er uns austeilen will. Der Herr will uns zurechthelfen, wie er auch Israel zurecht geholfen hat und hilft. Er will uns erwecken zum Leben mit ihm. Und er sagt es deutlich, das geschieht nicht durch größere Anstrengungen. Oh, manchmal bete ich darum, dass der Herr uns doch mal alles aus der Hand schlägt, was wir so gerne alles machen wollen. Wir strengen uns an für ihn. Oh, der Herr sucht das nicht. Denn er sagt zu seinem Volk auch, nicht durch Kraft und nicht durch Heer, sondern allein durch meinen Geist, spricht der Herr. Allein durch den Geist Gottes geschieht das Gute in uns, nicht durch unsere Aktivitäten. Oh, der Herr möge barmherzig sein und uns trennen von diesen falschen Altären. In Hosea 1, Vers 7 spricht der Herr, ich will ihnen helfen. Ich will meinem Volk helfen. Ich will ihnen nicht helfen durch Bogen, Schwert, Streit, Rosse oder Reiter. Nein, so helfe ich ihnen nicht durch ihr Eigenvermögen, sondern durch meinen Geist. Hier verstehen wir also im Hosea 10, Vers 12 die Aufforderung, pflüget ein neues. Oder wir denken an das neutestamentliche Wort in der Offenbarung 2, wo der Herr sagt, bitte, kehrt um. Denn es ist etwas geschehen, was ungut ist. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Ihr habt euch neben Altäre gebaut. Religiöse Einrichtungen, die nichts mit mir zu tun haben. Ihr seid euren Gedanken nachgefolgt und nicht meinen Gedanken untertan gewesen. Ihr habt über mich nachgedacht, statt mir zu glauben. Pflüget ein neues. Es ist Zeit. Die Zeit ist nah herbeigekommen, dass Jesus Christus als Messias Israels erscheinen wird und auch seine Gemeinde zu sich rufen wird. Darum lesen wir auch diese Aufforderung durch den Propheten Jeremia. So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen und will euer Gefängnis wenden. Und das Gefängnis ist hierbei auch die eigenen Altäre, die eigenen religiösen Strömungen, in die wir verfallen sind, will ich wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verheißen habe, zu geben. In euer Land, spricht der Herr. Ich will euch wieder nach Jerusalem bringen. Diese Sammlung sehen wir bei dem Volk Israel und wir hoffen sie auch für die Gemeinde Jesu, die in unseren Tagen so sehr zersprengt ist, so sehr auseinandergefallen ist. Sie soll zum Herrn kommen und da ist sie eins. Pflüget ein neues, weil es Zeit ist. Und die Verheißung steht fest. Aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 36, Vers 11. Ich will euch dann mehr Gutes tun, denn zuvor je. Ich will noch mehr Gutes tun, spricht der Herr, als ich je an euch getan habe. Und wer weise und klug ist und versteht, der merke darauf, denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darin, aber die Übertreter werden fallen. Wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Lasst uns anbeten und dazu aufstehen. Heiliger Gott und Vater im Himmel, wir staunen immer wieder aufs Neue, dass du uns gerufen hast in Jesus Christus, um Gemeinschaft mit uns zu pflegen. Wir sind beschämt darüber, denn wir erkennen deutlich, dass wir unwürdig und nicht wert sind, dass wir nicht zu bringen hatten und nicht zu bringen haben, was dich ehren kann, außer dem, dass du uns zuvor geschenkt hast. Herr, du hast uns durch ein Jahr hindurch geleitet, aber du hast auch gesehen, wo wir fremde Altäre aufgebaut haben in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Reden, wo wir nicht mehr eins waren mit dir. Und wir bitten, dass wir zurückkommen dürfen in deine Gemeinschaft. Und wir möchten dich ehren mit den Gaben, die du uns gegeben hast. Wir möchten nicht die Planenden sein, sondern deine Wege wissen, um darauf gehen zu können. Und wir danken dir, dass du barmherzig bist. Danken dir, dass du Schuld vergibst. So wie du dein Volk Israel zurückgerufen hast in deine Gegenwart und es immer noch tust. So machst du es auch mit uns. Herr, wir sind hier und wir wollen unser Leben neu in deine Hand geben. Mach du daraus, was dir gefällt. Dein Blut reinige uns inwendig und bewahre uns auswendig vor dem Bösen. Danke, Herr, dass du da bist, dass du bereit bist zum Segnen, ein Neues schaffst. Ja, wir dürfen Neues pflügen und wir dürfen Liebe ernten. Wir dürfen die Gerechtigkeit, die du bewirkt hast, erfahren und darin stehen und leben, auf den Tag deines Erscheinens. So segne uns mit dem Band der Liebe auch untereinander und zeuge von dem, was du an uns getan hast, auch vor der Welt. Lass uns im Alltag solche sein, die ein Aushängeschild deiner Gnade sind und die ihren Dienst und ihr Leben hier verrichten, weil sie dir angehören und weil sie sich nicht mehr selbst leben wollen, sondern dem lebendigen Gott. Wir danken dir, dass du es zugesagt hast, uns zu helfen. Du wirst es auch tun. Amen.